Heute wollen wir zusammen den zweiten Teil der Predigt aus dem Dezember anschauen. Und zwar ist es der zweite Teil des Kapitels 40 aus dem Buch Jesaja. Wahrscheinlich waren nicht alle im Dezember da, vielleicht kann man sich auch nicht mehr daran erinnern. Ich möchte deshalb ganz kurz nochmal den Text in den Kontext einordnen, weil es wie in jedem Bibeltext sehr wichtig ist zu wissen, wo ist das Thema eingebettet, was steht darum herum. Das Buch Jesaja endet in Kapitel 39 mit einer Gerichtsankündigung. Es endet damit, dass vorhergesagt wird, dem Hiskia, dass die Babylonier Jerusalem plündern werden, dass die Babylonier das Volk verschleppen werden, weil er den Gesandten dieses babylonischen Königs alle seine Schätze gezeigt hat. Es ist also eine Gerichtsandrohung. Und direkt danach, danke dir, direkt danach geht es weiter, aber mit einem Trost. Und diesen Trost haben wir uns das letzte Mal angeschaut. Es ist also so, dass Gott auf der einen Seite ein Gericht angekündigt hat, aber schon bevor dieses Gericht überhaupt stattgefunden hat, schon diese Erlösung, diesen Trost vorhergesagt hat. Und zwar, dass Jerusalem wieder befreit wird. Und wir hatten gelesen, dass dieser Trost sogar noch ein ganzes Stück weitergeht. Es war in den Versen 1 bis 11 auch von der Stimme des Rufenden in der Wüste die Rede. Wir haben gelesen gehabt, dass diese Verse zitiert werden bei Johannes dem Täufer, der auch wieder den Weg frei gemacht hat, der zur Buße aufgerufen hat, bevor Jesus kam. Und haben gesehen, dass das Wegbereiten in der Wüste und in der Steppe, dass das eigentlich die Herzen der Menschen sind, die vorbereitet werden müssen für Gott. Das, was uns von Gott trennt, das, was Gott hindert, in unser Herz einzuziehen, ist unsere eigene Schuld, ist das, was uns von ihm trennt, unsere Sünde. Deshalb müssen wir zur Buße kommen und dann kann Gott auch in unser Herz einziehen. Und wir hatten schon das letzte Mal davon gelesen, von einem deutlichen Unterschied zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch wurde mit Gras verglichen, das ganz kurz mal da ist, grün ist, vielleicht sogar blüht und dann aber auch ganz schnell wieder verdorrt. Und im krassen Gegensatz dazu steht der ewige Gott, der selbst schon ewig ist, schon immer war und immer sein wird und auch alles, was er sagt, ewig ist. Es gab auch schon einen kleinen Ausblick nochmal in die Zukunft, wo es hieß, dass Gott eines Tages mit Macht wiederkommt und dass er dann herrschen wird und dass er dann seine Herde weiden wird, wie ein Schäfer, wie ein Hirte. Und das ist also der Kontext dieses Themas. Es geht weiterhin darum, geht jetzt nahtlos darin weiter, dass es darum geht, wie geht es jetzt einem Volk, wie wird ein Volk getröstet, was in diesem Gericht steht, was in Babylon ist, und das aber diesen Trost von Gott hat, dass aber diese Zeit, diese 70 Jahre, die auch schon mit ihrer Länge angekündigt waren, aushalten muss. Und wir wissen alle, wie wir Menschen sind. Wir wissen das selbst, dass wir Dinge mit Gott erleben, große Dinge. Und wenn dann aber eine Situation da ist, die wir nicht einordnen können oder die schlecht ist, dann sind wir ganz schnell dabei, dass wir meinen, Gott hat uns vergessen. Gott, du hast jetzt aber mal komplett vergessen, wie es mir geht. Du denkst gar nicht mehr an mich und wir zweifeln daran, an der Größe Gottes, wir zweifeln an seiner Allmacht. Und das Thema dieses zweiten Teils von Jesaja 40 ist die Größe Gottes. Und wenn man sich über die Größe und die Macht Gottes Gedanken macht, dann ist man sofort bei dem Gottesbild, was man hat. Welches Bild haben wir von Gott? Wenn wir an ihn denken, was kommt uns da in den Kopf? Wie denken wir von ihm, wer er ist? Wie stellen wir ihn uns vor? Was glauben wir, was ihn ausmacht? Was glauben wir, was ihn beschäftigt? Wie wir schon gesagt haben, im letzten Text wurde schon deutlich, dass er ewig ist, dass sein Wort für immer Bestand hat. Der ist nicht heute so, morgen so und dann wieder ganz anders. Aber eins der Hauptprobleme der Menschen und auch aller Nachfolger, aller Christen, ist in meinen Augen, dass wir uns sehr viel mit uns selbst beschäftigen und sehr wenig mit Gott. Und man kann nur verzweifeln, wenn man sich viel mit sich selbst beschäftigt. Und man kann nur nach oben gezogen werden, wenn man sich mit Gott beschäftigt. weil eben dieser riesige Unterschied da ist zwischen dem, was Gott ist und wer wir Menschen sind. Und ich möchte diesmal den Text nicht komplett vorlesen, sondern immer ein paar Verse mit euch anschauen und dann etwas dazu sagen. Ich möchte anfangen, Jesaja 40, ab Vers 12, unseren heutigen Text zu lesen. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts weise, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? In diesen Versen, soweit erstmal, geht es auf der einen Seite um den großen Gott als Schöpfer, um sein Schöpfungswerk und aber auch um seine große Souveränität. Wenn wir lesen, wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen oder den Himmel mit der Spanne aufgespannt oder den Staub der Erde mit der Waage gewogen oder die Berge mit Waagschalen, dann werden mit die größten Dinge genannt, die es überhaupt auf der Erde gibt. Riesige Berge, riesige Meere, ja, diese beeindruckendsten Dinge der Erde werden da genannt und in Relation gestellt zu, dass Gott das Wasser in seiner hohlen Hand misst oder den Himmel einfach aufspannt. Und dass er die Berge einfach wiegen kann. Die werden also ganz klein gemacht im Vergleich zu diesem großen Gott. Und was ich mir dabei gedacht habe, ist, wo das ja eigentlich interessant ist, wo es uns eigentlich immer so in den Urlaub hinzieht. Das sind nämlich oft die Berge und das Meer. Ich würde sagen, das sind somit die Hauptreiseziele der Menschen. Und wir können uns ja schon fragen, wieso ist das so? Ich kann nur sagen, wenn ich am Meer stehe und so weit schaue, dass der Horizont schon verschwimmt, dass man da nicht drüber schauen kann, dass das Meer so groß ist, das ist schon beeindruckend. Genauso wie es sehr beeindruckend ist, in einem richtigen Gebirge zu stehen und sich mal wirklich winzig vorzukommen im Vergleich zu diesen riesigen Dimensionen von Bergen und von Tälern und wie weit man schauen kann. Ich glaube, dass es uns Menschen schon dahin zieht, weil uns da eben die Größe der Schöpfung so bewusst wird. Ich finde auch immer Bilder beeindruckend, wenn man ein Bild aus dem All sieht von der Erde und sich vorstellt, dass dieser kleine Kreis, den man da sieht, dass wir da drauf leben und wie klein wir noch im Vergleich dazu sind. Ich denke also, dass wir schon sehr deutlich sehen und Hinweise finden auf den Schöpfergott, der all diese Dinge ja sich ausgedacht hat und auch noch gemacht hat. Dagegen sind wir wirklich sehr klein. Und alles, was wir hier machen, was wir tun, was wir bauen, was wir uns ausdenken, da müssen wir uns ja vor Augen halten, das ist alles nur mit dem Baukasten gemacht, den Gott erschaffen hat. Das heißt also, wir können ja nur damit arbeiten, was er sowieso gemacht hat. Und wir werden deshalb mit einer ganz wichtigen Frage konfrontiert. Wer von den Menschen, wer von uns, habe ich oder hast du den Geist des Herrn ergründet? Hast du wirklich verstanden, was Gott ausmacht, wer er ist, was er denkt? Hast du seinen Geist ergründet? Und ich glaube nicht, dass einer von uns sagen wird, ja, also ich habe wirklich verstanden, ich habe alles verstanden, was Gott ausmacht. Das sehen wir schon allein an der Komplexität dieser Schöpfung, an der riesigen Größe des Alls. Aber die Frage hat noch einen Teil 2. Und da geht es darum, haben wir ihn schon mal versucht zu beraten, wo wir gar nicht verstanden haben, wer er ist. Und da wieder muss ich sagen, wenn ich über mich nachdenke, obwohl ich zwar nicht verstanden habe, wer Gott ist und was er alles macht, habe ich trotzdem, glaube ich, schon manchmal versucht, ihn zu beraten. Und bin trotzdem manchmal der Meinung, es einfach besser zu wissen oder ihm irgendwelche Vorschriften machen zu wollen. Wie schnell ist man da? Wie schnell glaubt man, dass Gott irgendwas nicht im Griff hat? Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass viele Menschen ja Gott sehr in Frage stellen und sein Verständnis, wenn sie sagen, warum gibt es dieses ganze Leid auf der Erde oder warum gibt es Katastrophen, sondern damit meine ich auch mich und jeden von uns ganz persönlich, in unserem eigenen Leben. Wenn wir in schwierigen Situationen stehen, versuchen wir dann Gott auch vielleicht manchmal anzuklagen oder ihn in Frage zu stellen? oder auch ihn zu beraten. Das kann, finde ich, oder glaube ich, sogar manchmal in Gebeten geschehen, die eigentlich etwas sehr Gutes sind. Aber wir sollten uns davor hüten, Gott die Welt erklären zu wollen oder Gott erklären zu wollen, wie er tun soll. Ich denke manchmal so, das ist vielleicht so ein bisschen, als würde die Ameise versuchen, den Förster zu beraten, was er wo zu tun hat. Die in ihrer ganz kleinen, begrenzten Welt lebt, die nur einen ganz kleinen Überblick hat von dem, wo sie ist, die aber meint, sonst was zu verstehen und die meint, beraten zu können in ganz großen Themen. Wir Menschen haben nur diesen sehr begrenzten, lokalen Blick der Dinge. Wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Keiner von uns. Keiner von uns kann Gott beraten. Und das sagt auch Vers 14 nochmal. Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig mache und ihm den Weg des Rechts wiese, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Hat Gott dich schon mal um Rat gefragt oder mich? Nein. Gott braucht unseren Rat nicht. Wir können ihm nichts, aber auch gar nichts Neues sagen. Wir können ihm auch nichts klar machen, was er nicht schon wusste. Es gibt keinen einzigen Gedanken von uns, der ihm neu ist. Oder der ihn so beraten kann, dass er da auf einmal auf ganz neue oder viel bessere Ideen kommt. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die wir uns vorhalten müssen. Immer wieder. Der Gott, der die ganze Welt erschaffen hat, der jeden von uns erschaffen hat, der alles im Blick hat, der weiß viel mehr als wir. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Da gibt es auch noch einen Vers, den ich noch kurz lesen möchte, aus Jesaja 55. Jesaja 55, Vers 9. So hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist die ganz komprimierte Form dieser Erkenntnis. Der Himmel und die Erde waren zu der Zeit das Weiteste, was man sich vorstellen konnte. Weiter entfernt geht's nicht. Und so viel höher sind Gottes Gedanken als unsere Gedanken. Ja, wir erfahren manche Dinge von ihm und wir bekommen auch manche Dinge gezeigt. Aber wir werden seine Gedanken nicht verstehen können. Deshalb brauchen wir ihn auch nicht beraten. Deshalb brauchen wir aber auch nicht an ihm zu zweifeln. Die Israeliten haben regelmäßig gedacht, dass Gott sie verlassen hatte. Sie haben regelmäßig daran gezweifelt und haben auch gemeint, sie müssen ihn beraten. Aber Gott möchte uns beraten. Gott möchte sehr wohl, dass wir nach ihm fragen und dass wir etwas von seiner Weisheit bekommen. Ich möchte die nächsten Verse lesen, ab Vers 15. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Wie ein Stäubchen in der Waagschale sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts, ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Wem wollt ihr Gott denn vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild? Das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihegeschenk ein Holz, das nicht fault, und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Soweit. Hier jetzt zwei Dinge, zu denen Gott in Relation gestellt wird. Einmal zu den Völkern, zu diesen riesigen, beeindruckenden Völkern, mit denen die Israeliten so oft Probleme hatte. Wenn wir nur an Babylon denken, das war eine riesige Weltmacht, scheinbar übermächtig, nichts dran zu rütteln. Und sie hatten regelmäßig mit Völkern zu tun, die mit riesigen Armeen kamen, die unbezwingbar schienen. Und das andere sind die Götzen, dazu kommen wir aber gleich. Es gab also diese Bedrohungen für das Volk Israel, die ja auch umgeben waren von Feinden, und das muss man dazu wissen. Und auch da war regelmäßig die Gefahr da, dass man in Israel geglaubt hat, das Volk ist einfach zu stark, Gott kann uns jetzt nicht helfen, das ist nicht zu lösen. Auch da wieder, sie schauen auf sich selbst und schon bekommen sie Angst und sehen, Wir haben keine Chance. Und wir lesen das so oft im Alten Testament, dass sobald der Blick auf Gott ging, sobald sie ihn gefragt haben, sobald sie ihm nachgefolgt sind, dass sie auf einmal unglaubliche Siege bekommen haben, dass Gott diese Völker besiegt hat. Aber wenn wir selbst darauf schauen, dann kommen wir oft genug an unsere Grenzen. Und jetzt wird da gesagt, wie diese Völker in Relation zu Gott sind. Wie ein Tropfen am Eimer oder wie ein Stäubchen in der Waagschale. Das sind Dinge, darüber würde man normalerweise gar nicht reden. So unwichtig sind die. Der Tropfen am Eimer oder ein Staubkorn in der Waagschale, das ist einfach nichts. Das ist eigentlich gar nicht da. Und so werden diese großen Völker für Gott dargestellt. Kein Volk der Welt ist eine Bedrohung für ihn. Nichts kann sich in den Weg stellen, dem Plan Gottes. Wenn er etwas vorhat, dann gibt es da nichts, was dagegen steht. Wir lesen, dass er die Inseln aufhebt, als wären sie Staubkörnchen. Im Alten Testament lesen wir öfter von den Inseln, auch im Buch Jesaja. Damit sind im Wesentlichen die Länder gemeint, die an Israel angrenzen, da am Meer. Die Bedenken werden also zerstreut. Es gibt kein Volk und auch die Babylonier waren nicht dieses Volk, und das wissen wir heute auch rückwirkend, das irgendwie den Plan Gottes aufgehalten hätte. Von Babylon gibt es heute nichts mehr. Gott hat es vorhergesagt und die Stadt ist heute tatsächlich komplett verlassen. Es war damals nicht vorstellbar. Es wird auch noch etwas über die Größe Gottes gesagt. Und zwar steht da, dass der Libanon nicht ausreicht zum Brennholz und sein Wild nicht zum Brandopfer genügt. Gott ist so groß, dass diese ganze Opferthematik, die es damals gab, konnte ihm gar nicht gerecht werden. Der Libanon ist ein 160 Kilometer langer Gebirgszug. 160 Kilometer lang. Und er war damals komplett voll mit Zedern und mit Eichen. So habe ich es nachgelesen. Riesige, dicke Bäume. Wir lesen oft in der Bibel davon, dass die von den Zedern des Libanon, die so das begehrteste Baumaterial waren. Es war alles voll, 160 Kilometer lang. Und hier steht davon, dass man das könnte man alles fällen und alles wild als Brandopfer machen. Es würde Gott nicht gerecht werden. So groß ist er. Diese Bilder, die hier verwendet werden, das sind alles die Bilder, die jeder verstehen konnte. Und ich glaube schon, dass der Libanon war wahrscheinlich das größte Waldgebiet, was die kannten. Und das ist das, was das hier auch sagen will. Gott ist so sehr zu ehren, das ist eigentlich nicht zu machen für uns. Das ist alles nur ein schwacher Anfang, was wir hier tun. Und im Gegensatz dazu stehen die Götzen. Die Götzen, die zum einen immer in den umgebenden Völkern angebetet wurden, die aber auch immer wieder Einzug erhalten haben im Volk Gottes damals. Und was über die Götzen gesagt wird, das ist schon fast ein bisschen sarkastisch. Ja? Die Götzenbilder werden sehr lächerlich gemacht. Ja, da steht schon so, der Premium-Götze ist der, wenn man immer ein bisschen mehr Geld hat, dann nimmt er Gold und Silber und macht da Kettchen ran. Und da wird es ganz kunstvoll gemacht und aus teuren Materialien. Und wer arm ist, der sucht sich halt ein Holz wenigstens raus, wenn er schlau ist, eins, was nicht fault. Und wenn es ein guter Schnitzer ist, dann wackelt es auch nicht. Und das betet man dann an. Und das ist auch genau das, was die Bibel damit sagen will. Wie lächerlich ist das? Wie lächerlich ist das, dass man sich ein Bild aus irgendwas macht und es anbetet? Und das dann meint, im Vergleich zu dem Schöpfergott irgendwo hinzusetzen und sagt, dieses Bild, was ich mir selbst gemacht habe oder ein Künstler, das ist jetzt mein Gott. Und wenn man sich das aus der Sicht Gottes vorstellt, wie schrecklich ist das, wie schrecklich, dass Menschen irgendwas aus der Schöpfung nehmen, irgendwas draus machen. Wenn wir ehrlich sind, das sind ja auch meistens Dinge, die irgendwo auch der Schöpfung nachgeahmt sind, irgendwo was Menschliches, Tierisches, irgendwas. Und dann betet man das an und meint, es hilft. Das ist schrecklich. Aber wir Menschen machen das immer wieder. Und da brauchen wir auch nicht weit schauen. Das war auch nicht nur damals so, sondern das finden wir heute noch genauso. Zwar meinen wir in Deutschland, dass wir ganz aufgeklärt sind und ganz weit, aber wenn man so in manche Vorgärten schaut oder auch nach Hause oder was da so teilweise rumsteht, dann ist das schon bedenklich. Viele kleine Buddhas, es gibt so Schreine, es gibt Amulette, Glücksbringer, es gibt alle möglichen Dinge. Engelfiguren werden angebetet. Das ist heute noch genauso weit verbreitet. Ja, selbst manche beten selbst irgendwelche Rosenkränze oder was weiß ich. Es gibt ganz viele Dinge, wo man etwas macht aus einem Material und das dann irgendwo anbetet oder zu etwas ganz Besonderem erklärt. Der lebendige Gott möchte ganz alleine verehrt werden. Nur er. Nichts anderes. Denn die Ehre dafür, dass alles, was passiert ist, die hat nur er verdient. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass auch bei uns keine Götzen da sind. Ich möchte zum dritten Abschnitt noch was sagen. Ab Vers 21, ich lese. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und von dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese geschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Hier wird der Ton jetzt im Gegensatz zu den Götzen eben eher ernst. Die Botschaft wird jetzt eindringlicher, denn hier geht es jetzt um Gottes sichtbares Wirken auf der Erde. Um das, woran man sieht, dass es Gott gibt. Denn alles, was wir eben gelesen haben, ist ganz offensichtlich. Und so sagt die Bibel auch, wisst ihr das nicht, hört ihr es nicht, habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde. Die Bibel sagt an mehreren Stellen, dass sich Gott der Menschheit sehr oft zeigt. Und selbst wenn man gar nichts von der Bibel weiß, kann man Gott sehen in der Schöpfung. Und deshalb möchte ich diesen Text aus Römer 1 auch noch mit dazu lesen, weil er genau dasselbe sagt wie unser Text im Jesaja. Ich möchte lesen Römer 1, ab Vers 16. Wo zwei Dinge gesagt werden. Das eine Mal das Evangelium und dann Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen zum Ausdruck kommt. Das eine Mal sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben. Zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist das eine. Da steht auf der einen Seite das Evangelium Gottes. Und dann ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und die Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch hingegeben, die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Das ist genau das, was Gott zornig macht. Dass wir Menschen auf der einen Seite jeden Tag mit dieser Schöpfung, mit diesem wunderbaren Ausdruck von Gottes Größe konfrontiert werden, dass wir das sehen, dass wir das wahrnehmen, dass wir das erkennen und dass wir trotzdem anderen Dingen die Ehre geben, irgendwelchen Teilen der Schöpfung, statt dem Schöpfer selbst. Das ist unser größtes Problem. Wir danken ihm nicht, wir gehen ihm, folgen ihm nicht nach, sondern wir machen unser eigenes Ding. Obwohl wir es besser wissen müssten. Und hier steht, dass wir da keine Entschuldigung dafür haben, weil jeder sieht, wie die Erde gemacht ist, weil jeder Gott erkennen kann. Wie das Jesaja auch sagt, es ist klar, eine Handschrift Gottes zu erkennen. Es gibt, man sieht, dass kein Herrscher, nichts, was ein Mensch macht, irgendwo ewigen Bestand hat, sondern dass das alles ein Auf und Ab ist, was uns Menschen angeht. Mal da, mal nicht da, mal ein Weltreich, dann ist es wieder zerbrochen. Das Einzige, was konstant ist, ist Gott. Gottes Größe und seine Schöpfung. Und ich weiß, oder wir wissen alle, dass die Schöpfung gefallen ist. Und doch sehen wir so viel Wunderbares da drin. Es ist also ganz wichtig, dass wir Gott danken, dass wir Gott ja nachfolgen, dass wir uns Gedanken um ihn machen und um seine Größe. Wenn wir zurück nach Jesaja gehen, dann wird da genau die Frage gestellt. Man hat wieder Angst vor etwas, damals in Israel gehabt, was schon so oft sich als unnötige Angst erwiesen hatte. Wie oft hatte das Volk schon Angst vor einem Volk, so was so hieß und was so hieß und was so hieß. Sie waren so oft übermächtig und was ist passiert? Hier steht wieder, dass Gott sie einmal anhaucht. Das ist ein Windhauch für ihn. Das ganze Volk, das ganze Problem ist beseitigt. Und so geht es doch auch jedem von uns in seinem persönlichen Leben. Wir meinen auch, dass wir riesige Probleme haben. Das nächste Problem ist immer das Schlimmste. Und egal, was wir vorher erlebt haben oder wie oft Gott uns geführt hat, wie oft Gott uns bewahrt hat, das nächste Problem wird wieder so groß gemacht, dass man meint, jetzt habe ich keine Chance mehr. Jetzt ist Gott nicht mehr dabei. Aber so ist es nicht. Es gibt keine Gefahr und nichts, was Gott von seinem Plan abhält. Und es geht jetzt auch nochmal einen Schritt weiter. In Vers 26 steht, dass man wenn man in den Himmel schaut, jetzt geht es sogar ins ganze All rein, dass man da nach oben schaut und sich überlegt, wer hat das alles geschaffen? Und dann lesen wir, dass Gott das gesamte Heer abgezählt hat und alle Sterne, alles, was es im Himmel gibt, beim Namen nennt. Und das ist einer der Momente, der sich, glaube ich, bei jedem einbrennt, der das schon mal gemacht hat. Wenn man mal in einer sternklaren Nacht mal wirklich in den Himmel schaut, dann ist das auch so ein Moment, wo einem wirklich ganz bewusst wird, wie groß das eigentlich alles ist. Und dabei können wir uns die Entfernungen ja wirklich nur ganz schwer vorstellen, so groß und so gewaltig ist das alles. Aber ich kann nur jeden dazu ermutigen, öfter mal in die Schöpfung reinzuschauen, sich öfter mal Gedanken darüber zu machen, wer das alles gemacht hat und woher das alles kommt. Weil das die Größe des Schöpfers zeigt und den Blick in die richtige Richtung lenkt. Ich möchte jetzt zum letzten Abschnitt kommen und das ist das Thema, wo es darum geht, was die Auswirkung der Größe Gottes für seine Nachfolger ist, für die, die daran glauben. Welche Auswirkungen hat die Größe Gottes? Ich lese ab Vers 27. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn, und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der Abschnitt ist für mich besonders wichtig, denn das ist die praktische Anwendung von dem Thema. Wenn wir daran glauben, dass Gott die gesamte Schöpfung gemacht hat und dass wir sein Wirken erkennen, dann muss das eine Auswirkung in unserem Leben haben. Und hier wird die Frage gestellt: Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es nicht, hast du es denn nicht gehört? Und ich habe da mal meinen Namen eingesetzt und das kann jeder von sich machen. Warum sprechen wir das manchmal? Warum sage ich, Richard, manchmal, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es oder hast du es denn nicht gehört? Warum haben wir diese Gedanken manchmal? Warum formulieren wir die sogar manchmal? Und das ist in meinen Augen genau diese Frage des Gottesbildes. Die Frage, warum vergisst du mich? Warum entgeht mein Recht? Warum weißt du denn nicht, wie es mir geht? Wer die Frage stellt, der hat irgendwo ein verkehrtes Gottesbild. Da ist was nicht in Ordnung. Woher kommt die Idee überhaupt, dass wir ungerecht behandelt oder vergessen werden? Wir haben eben gelesen, dass Gott nicht mal einen einzigen Stern vergisst, dass er die alle beim Namen kennt. Und wir wissen ja selbst heute nur ansatzweise, wie weit das Universum ist. Wir wissen, dass er jeden Grashalm kennt, alles auf der gesamten Erde. Wieso sollte er uns dann vergessen? Welchen Grund gibt es dafür, das zu glauben? Ich denke manchmal, wenn wir auf uns schauen, dann wissen wir, und darum geht es ja auch im Text, dass wir müde werden, dass wir oft matt sind, dass wir eine begrenzte Kraft haben, dass irgendwann Ende ist, dass wir zwar vielleicht Dinge leisten können. Wir haben ja gelesen, dass es auch, wenn man jung ist, hat man vielleicht noch mehr Kraft, aber selbst in der Blüte seiner Kraft ist das begrenzt. Selbst da wird man irgendwann müde oder matt. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass wir deshalb auch glauben, dass es Gott auch passieren könnte. Aber das ist ein ganz großer Irrtum. Das haben wir eben gelesen. Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Das, was Gott macht, da gibt es die ganzen Einschränkungen nicht, die wir haben. Da gibt es kein müde, matt. Oder habe ich nicht verstanden? Alles, aber auch wirklich alles weiß er. Und es gibt keine Pause bei ihm. Es gibt kein Matt. Und das sollten wir uns ganz fest, sollte sich das in unser Herz einbrennen. Dass wir nicht an Gottes Allmacht zweifeln. Dass wir nicht an seiner Größe zweifeln. Dass wir nie in Frage stellen, dass er alles im Griff hat. Und ich denke, wenn ich mich anschaue, dass dieses Problem oft daher kommt, dass wir uns eben sehr viel mit uns selbst beschäftigen und sehr wenig mit Gott beschäftigen. Dass wir viel über unsere Probleme nachdenken, über unsere Begrenzungen, über unsere täglichen Nöte, über unsere Krankheiten, über unsere Müdigkeit, über das, was uns matt macht. Und dass wir ganz selten mal den Blick wirklich nehmen und einfach nur anschauen, wer Gott ist. Uns einfach mal seine Schöpfung anschauen, mal in den Himmel schauen, mal die Sterne anschauen. Oder seine Schöpfung anschauen. Oder das, was er alles schon getan hat, auch in unserem persönlichen Leben. Wenn wir das öfter machen würden, den Blick von uns weg und auf Gott lenken, dann glaube ich, dann macht das etwas in uns. Und dann wird das Gottesbild auch mehr gerade gezogen, mehr in eine so wie es wirklich ist. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann erkenne ich so vieles, wo Gott geführt hat, wo ich heute sage, das war einfach gut so, wie du das gemacht hast, Gott. Das ging mir damals in den Situationen vielleicht gar nicht so. Aber das hilft manchmal, sich mal zurückzubesinnen. Und das ist was, das ist mir mal ganz sehr aufgegangen, wenn man die Wüstenwanderung vom Volk Israel anschaut, dieses ständige Auf und Ab. Wie lange hat es nach, sie sind durchs geteilte Meer gegangen, um kurz danach zu glauben, sie verhungern und verdursten. Ja. Und lange war ich da ganz hart da als Jugendlicher, habe ich mir gedacht, wie kann man nur so frech sein oder wie kann man so verwirrt sein, bis ich gemerkt habe, dass es eigentlich das ist, was wir immer wieder in unserem eigenen Leben erleben. Wir werden getragen und wir erleben Führung, um nur im nächsten Moment zu glauben, jetzt ist wieder alles rum, jetzt ist wieder aussichtslos. Und dafür gibt es keinen Grund. Und es ist etwas, ja, wir trauen Gott einfach viel zu wenig zu. Gott wird nicht müde und sein Verstand ist unerschöpflich. Und das Gute ist, dass wir, was wir am Ende lesen. Was möchte Gott jetzt machen? Gott findet es ja nicht oder sagt, ja, das ist halt so, ihr seid schwach, ihr Menschen, ihr könnt es einfach nicht, ihr seid immer wieder matt und müde. Nein, er will uns ja Kraft geben. Er will uns ja helfen. Er will dem Müden Kraft geben und dem Unvermögenden Stärke. Das ist das, was er tatsächlich vorhat. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Das, was Gott machen möchte, ist uns Kraft geben. Und es steht da, was der Schlüssel dafür ist. Was ist der Schlüssel? Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, damit, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was ist also der Schlüssel? Das ist harren. Harren ist ein ganz altertümliches Wort eigentlich. Das wird heute auch kaum noch benutzt. Manchmal sagt man, ich bin da ausgeharrt oder ja, der Dinge harren, aber das sagt man nicht mehr so viel. Und ich habe es mal im Duden nachgeschaut, was das heißt. Und das trifft es auf den Punkt. Harren ist laut Definition im Duden mit bestimmter innerer Erwartung über eine gewisse Zeit hinaus auf ein Ereignis oder eine Person warten. Ich wiederhole, mit bestimmter innerer Erwartung über eine gewisse Zeit hinaus auf ein Ereignis oder eine Person warten. Und das trifft es wirklich sehr gut. Was ist die innere Erwartung? Die innere Erwartung, von der haben wir eben gelesen, das ist die, dass Gott allmächtig ist, dass er nie irgendwas aus dem Blick verliert, dass er alles kann und nie müde und matt ist. Das ist die innere Erwartung. Und jetzt warten wir und harren, denn harren ist etwas, man bleibt. Das ist nichts Aktives, ich renne los und werde jetzt ganz tätig. Harren ist einfach warten, in einer Erwartungshaltung zu sein und von Gott etwas zu erwarten in diesem Moment. Die auf den Herrn harren. Das heißt, ich weiß von seiner Allmacht und ich schaffe es jetzt, darauf mich zu verlassen und darauf zu warten, dass er etwas tut. Das ist das, was neue Kraft gibt. Und das widerstrebt manchmal, weil man ja aktiv sein will und weil man selber, ja, sich am liebsten selber wie der Münchhausen am eigenen Zopf aus dem Schlamm ziehen will. Aber das funktioniert nicht. Neue Kraft bekommt man vom Herrn, wenn man auf ihn harrt. Und es trifft auch das Bild mit dem Adler. Wenn ihr wisst bestimmt, wie ein Adler fliegt, flattert der wie verrückt? Ist das wie so ein kleiner Kolibri, der so von Blüte zu Blüte fliegt? Oder wie fliegt ein Adler? Der Adler, der spannt einfach nur seine Flügel auf. Und den Rest, den macht die Thermik. Und dann gleitet der hoch. Und höher und höher und höher. Aber der flattert nicht wie verrückt. Das ist kein hyperaktiver Vogel. Ja? Und doch kommt er viel, viel höher als der Kolibri. Viel weiter. Die Adler fliegen mit am höchsten. Adler und Geier, diese gleitenden Vögel, kommen mit am höchsten. Und das ist das Bild. Die Kraft kommt nicht davon, dass man selber flattert, sondern die Kraft kommt von Gott. Und aufwärts geht es nur mit der Kraft von Gott. Und es gilt sowohl für die Probleme, mit denen wir täglich konfrontiert werden, als auch mit der Erwartung auf das Wiederkommen von Jesus. Das sind einfach Dinge, wir müssen auf den Herrn harren. Wir dürfen nicht daran verzweifeln oder nicht glauben, dass irgendwelche Probleme zu groß für ihn sind. Wer das richtige Gottesbild hat, der weiß von der Größe Gottes und er weiß, dass er sich darauf verlassen kann. Und er weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist und er schafft es auch, auszuharren. Und deshalb möchte ich uns einfach dazu ermahnen, wenn das nächste Mal so Zweifel kommen, wenn Sorgen kommen, wenn uns Ängste packen, dass wir uns das vor Augen halten, dass wir einfach über die Größe Gottes nachdenken, dass wir uns vor Augen halten, wer er ist. Und dann glaube ich, dass uns das helfen wird. Und das hoffe ich, dass wir das schaffen, damit in die neue Woche zu gehen, mit dem Wissen um die Größe Gottes und dass wir es schaffen, auf ihn zu harren. Amen.